Schreibzeug.
Der Podcast für alle, die schreiben.
Oder auch nicht.
Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu diesem Podcast, bei dem es um alles rund ums Schreiben geht. Und heute wieder mit Tabus und Missverständnissen. Und dort sitzt sie, meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana, grüß dich.
Hallo Wolfgang, ich bin aber kein Tabu und auch kein Missverständnis, darauf bestehe ich.
Nein, ich habe nicht gesagt apropos, nein. Also
schön, dich zu sehen, Wolfgang.
Ja, schön, dich zu sehen, Diana. Also mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und heute machen wir einen Teil 2. Und wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, den es alle 14 Tage immer sonntags um 0 Uhr zu hören gibt, dann wisst ihr, beziehungsweise könnt ihr es euch vielleicht denken, wenn ihr es auch nicht wisst, dass es da mal einen Teil 1 gab. Und zwar vor 2 oder 3 Folgen, je nachdem, wie man es sieht.
Genau, weil zwischendurch waren wir ja noch auf der Leipziger Buchmesse. Da gibt es einen Live-Mitschnitt, der sich auf jeden Fall auch lohnt, sich den anzuhören. Das war die 62. Folge. Dann haben wir Pseudonyme gemacht und der 60. übrigens, das war der 60. Teil, war Tabus und Missverständnisse Teil 1. Und wir haben relativ schnell gemerkt, unsere Listen sind noch voll, wir haben gar nicht alles erzählt, deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil und darum soll es heute gehen.
Es geht also um all die Dinge, die man vermeiden sollte, die man nicht machen sollte, wenn man ein Buch schreiben und veröffentlichen will oder wenn man ein Buch geschrieben oder veröffentlicht hat. Da gibt es so gewisse Dinge. In Teil 1 hört ihn gegebenenfalls euch nochmal an. Ich habe es ehrlich gesagt auch getan, um nicht alles doppelt zu erzählen. Aber in Teil 1 ging es zum Beispiel natürlich um die Zuschussverlage. Zahle nie für eine Veröffentlichung. Es ging nochmal um den Punkt, wenn Presseberichte über euch erscheinen, dürft ihr die nicht einfach so auf eure Website packen und. Also da gibt es einiges und einiges ist übrig geblieben. Aber übrig geblieben, Diana, sind auch noch ein paar Dinge, die wir nachtragen müssen. Und wir müssen vor allen Dingen auch nochmal und immer wieder Danke sagen.
Genau, gut, dass du es sagst, Wolfgang, das ist uns ganz, ganz wichtig, denn wir möchten uns sehr, sehr, sehr besonders herzlich bedanken bei unseren Spendern und Spenderinnen. Man kann uns ja spenden für unseren Podcast, wir investieren das dann auch gleich wieder rein und besondererweise gibt es sogar inzwischen 3 von euch, die uns ein Abo, also eine regelmäßige Spende zukommen lassen und zwar von Kai-Anne, Linda und Martin. Vielen, 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 vielen Dank, ihr 3, dass ihr regelmäßig hier Geld für uns abdrückt. Das freut uns sehr und das bestärkt uns auch sehr. Und Wolfgang wartet noch, hat er recht, denn es gibt noch eine und zwar die Julia. Die hat zwar nicht regelmäßig gespendet, aber sie hat auch gespendet. Und auch dir, liebe Julia, vielen, vielen Dank für deine Spende. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns hier so unterstützt.
Und deswegen generell also auch nochmal danke all denen, die gespendet haben, die spenden wollen oder werden. Ihr wisst es, wir machen diesen Podcast natürlich für euch, es gibt keine Bezahlschranke oder sonst irgendwie, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ab und zu mal was zukommen lasst. Es gibt den Spenden-Menüpunkt auf schreibzeug-podcast.de. Das müsst ihr nicht, das freut uns aber und wir investieren das teilweise in Anzeigen, damit andere darauf aufmerksam werden, dass es diesen Podcast gibt. Oder wir sind Überlegungen, auch ganz interessant, vielleicht auch noch den Account zu erweitern, dass dieser Podcast auch auf YouTube zu hören ist, was eine spannende Diskussion ist, die ja gerade so herrscht. Das heißt nicht unbedingt, dass man dann uns dann auch sehen kann. Da müssen wir uns ja immer schminken und vorbereiten. Aber dass zumindest auch der Ton mit dem Standbild dort zu hören ist. Es soll der neueste, heiße Scheiße, ja, sag ich mal, was das Neueste sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht gebt ihr uns da draußen auch mal Rückmeldungen. Also Podcast auf YouTube, hört ihr das? Wo hört ihr? Wie hört ihr diesen Podcast? Über welche Kanäle? Wissen wir natürlich, sieht man natürlich auch ein bisschen. Spotify natürlich ganz vorne. Aber YouTube, obwohl Videoplattform, ist auch für Podcasts genutzt.
Genau, habe ich auch inzwischen erfahren, dass man das eben machen kann. Dafür müssten wir aber unseren Podcast erweitern. Wir müssten ihn technisch erweitern und dann wird es natürlich gleich wieder ein bisschen teurer. Und solche Sachen werden dann eben auch mit euren Spenden finanziert, weil wir verdienen ja hier nichts, ne?
Aber habt keine Angst, ändert sich nichts. Ihr könnt weiterhin diesen Podcast auf eurer Lieblingspodcast-Plattform hören oder direkt über Schreibzeug. -podcast.de. Das ändert sich nicht. Alle 14 Tage eine neue Folge rund ums Schreiben. Wichtig nur, auf der Plattform eurer Wahl, wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Plattform zu liken, zu abonnieren, zu folgen, wie immer das auch heißt, tut das, macht das. jede, die uns folgt, jeder, der uns subscribt oder sonst wie, bringt diesen Podcast auch nach vorne, weil andere dann im Algorithmusgeschäft darauf aufmerksam werden. So.
Wo wir gerade dabei sind, Wolfgang, wir sind auch wieder nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Ratgeber. Also das ist die Publikumskategorie Ratgeber. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Shownotes setzen. Und es wäre natürlich super, super cool, wenn ihr uns eure Stimme dafür geben würdet.
Also macht das, folgt diesem Link, votet und mal sehen. Es gibt natürlich auch viele andere Podcasts. Es ist vieles auch nicht vergleichbar. Ich meine, der Ratgeberbereich, selbst der ist groß und weit. Dennoch freuen wir uns, wenn ihr uns wieder eure Stimme gebt. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit.
Genau. Und so können wir jetzt ganz galant zum heutigen Thema schreiten, lieber Wolfgang.
Wobei, nämlich, ja, lass
hast
mich...
Du, ich, auch ja, Wolfgang, du hast noch was, ne? Du
ich habe noch einen Nachtrag, der... zu der Pseudonymfolge, den fand ich ganz interessant. Der ist in mehrfacher Hinsicht und der knüpft dann schon wieder an das Thema Tabus und Missverständnisse. Aber es gab eine sehr schöne Anmerkung oder eine sehr schöne Mail, die da gekommen ist. Ich suche mal parallel, von wem die war, damit ich das auch nochmal sagen und nennen kann.
Ich
hab's.
Ne?
Die Sabine, genau. Die Sabine hatte nochmal geschrieben, denn wir hatten ja... Kleiner Nachtrag, in der Folge Pseudonyme darüber gesprochen, dass Pseudonyme zwar akzeptiert sind, als sozusagen erlaubte Lüge im Bereich Bücher und Schreiben, dass man das durchaus gewohnt ist und nicht erstaunt ist, wenn sich hinter einem Namen jemand anderes verbirgt. Aber wir hatten so ein bisschen gesagt, Vorsicht, wenn ihr jetzt anfangt, da euch auch eine falsche Biografie zu diesem Pseudonym zu bauen, dann könnte das eventuell problematisch werden und ist es auch wettbewerbsrechtlich angreifbar. Und jetzt hat die Sabine noch sehr schön dazu geschrieben, dass sie, es muss wohl um das Jahr 2012, also fast 12 Jahre her gewesen sein, ein Autor, man kann auch sagen, Nicolas Barrot hieß der, einem französischen Autor, es gab eine deutsche Übersetzung und dann kam damals eben raus, dass es diesen französischen Autor gar nicht gibt, dass es auch gar keine Übersetzung ist, sondern dass die Übersetzerin selbst sozusagen unter diesem Pseudonym dieses Buch geschrieben hat. Es gab also nie ein französisches Original, sondern die Bücher erschienen auf Deutsch. Und auch diesem Autor, da gab es sogar ein Foto, wo er auf einer Seinebrücke sitzt und so weiter, wurde ein ganzes Dichterleben sozusagen angedichtet, wo er wann studiert hatte. Und auch da sagte, und das ist das, was ich auch gesagt habe, es ist halt moralisch ein bisschen problematisch, da sagte Sabine auch, sie fühlte sich damals hier irgendwie verschaukelt. Obwohl das so eine leichte Urlaubslektüre war, und nichts wirklich, ja, literarisch Herausragendes, fühlte sie sich verschaukelt. Und das ist wirklich nicht so gut. Und interessanterweise, und jetzt noch mein Nachtrag, habe ich dann mal gegoogelt nach diesem Namen. Und ich habe einen Bericht tatsächlich von 2012 gefunden in der Literarischen Welt. Also das ist ja diese Literaturbeilage der Welt, also dieser Zeitung der Welt. Und interessanterweise gab es einen Artikel von Elmar Krekeler damals, Redakteur im Feuilleton, der hat unter der Überschrift, warum immer mehr Verlage ihre Autoren erfinden. Und er hat auch diesen Autor erwähnt. Er hat damals zum Beispiel auch Jörg Bong erwähnt. Den kennt man heute, zumindest die, die so ein bisschen Wohlfühlkrimis in der Bretagne lieben, denn er unterschreibt in diesem Pseudonym Jean-Luc Banalec, bretonische Krimis. Und wir wissen heute, 12 Jahre später, muss man auch mal sagen, dass er das sehr erfolgreich macht. Ich weiß nicht, wie viel der Band mittlerweile erschienen ist. Also das ist teilweise schon akzeptiert. Nur damals, und jetzt ist der Punkt, den ich sehr interessant finde, damals schrieb Elmar Krekeler diesen Artikel und er hat gesagt, das greift immer mehr um sich, dass Lektorinnen und Lektoren jetzt beginnen, Romane zu schreiben, weil sie das ja wissen, weil sie wissen, was der Markt will und weil sie jetzt beginnen, unter Pseudonymen zu schreiben, die der Markt gerade haben möchte. Er hat auch erwähnt, jetzt schreiben viele, wie gesagt, im Jahr 2012, unter einem nordischen, schwedisch klingenden Namen schwedische Krimis. Das Beispiel führe ich ja auch immer wieder gerne an. Er hat aber auch gesagt, demnächst ist China Thema. Ich glaube, damals war Gastland China, Buchmesse. Ah, dann werden die Lektorinnen und Lektoren jetzt unter chinesischen Pseudonymen Romane schreiben, die in China spielen, um, und das ist auch sehr wichtig, und das meint er vollkommen ernst, um auch Reisekosten zu sparen und Kosten zu sparen für die Autoren, ja, die dann nicht aus China oder sonst wie anreisen müssen und auch keine Recherchereisen und sonst wie machen. Also das wird kommen und das wird jetzt das große Problem sein, dass Autorinnen und Autoren immer weniger gefragt sind, weil die Lektorinnen und Lektoren künftig die Bücher schreiben werden. Und mein Fazit, wo ich gesagt habe, was ist heute, 2024, es ist nicht eingetreten.
Nein.
Also, vielleicht gibt es Verschwörungstheoretiker, die das sagen, es schreiben ja nur, aber nein. Ich glaube, es gibt zwar einige Lektorinnen und Lektoren, die vielleicht das machen oder tun, okay, aber es ist nicht so, dass es so gekommen ist. Und ich habe ein bisschen, obwohl einige sagen, wenn es nicht ganz vergleichbar, so die Parallele gesehen, dass wir heute eigentlich eine aktuell ähnliche Diskussion haben mit der KI. Dass wir sagen, oh, da gibt es eine KI und die wird künftig unsere Bücher schreiben und Autorinnen und Autoren werden arbeitslos und die wird für uns schreiben. Also wohlgemerkt, ich möchte es nicht verharmlosen, da gibt es noch einiges zu tun im Bereich KI und zu regeln, aber trotzdem mit Blick auf diesen 12 Jahre alten Artikel und was man damals prophezeit hat, warum es keine Autorinnen und Autoren mehr geben wird und jetzt wieder die ähnliche Diskussion, ist es doch beruhigend, dass manche Dinge nicht so eingetreten sind und eintreten wie damals prophezeit. So, das war jetzt ein bisschen eine längere Ausführung, aber ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung nochmal zu diesem Thema Pseudonyme.
Missverständnisse.
Aber auch Missverständnisse und Tabus. Ja. Man sollte sich manche Dinge auch nicht allzu schwarz malen und denken, braucht man überhaupt noch Autorinnen und Autoren? Es gibt immer irgendwo eine Bedrohung. Vor 12 Jahren waren sozusagen die unter Pseudonym schreibenden Lektorinnen und Lektoren. Heute ist es vielleicht die KI. Ich glaube, gute Autorinnen und Autoren werden immer Chancen haben. Ist ein bisschen ein
Gemeinplatz. Hey, und wenn Wolfgang schon so, wenn Wolfgang schon so optimistisch denkt, Leute, dann müssen wir das so annehmen. Auch das Buch wurde schon totgesagt, ja. Die CDs, als die kamen, hieß es, es wird keine Platten mehr geben. Heute gibt es einen ganz tollen und sehr speziellen Plattenmarkt. Also ich finde auch, man muss das einfach auf sich zukommen lassen und dann eben entsprechend reagieren. Auf jeden Fall vielen Dank an die Sabine. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Beitrag von ihr übrigens auch nachlesen, denn der ist ganz offiziell auf der Feedback-Seite von schreibzeug-podcast.de unter der 61. Folge.
Domain-URL. Schreibzeug-podcast.de, wenn ich das so weiterführen darf.
Also die 61. Folge wollte ich sagen, da als Feedback könnt ihr das nachlesen, was sie geschrieben hat. Also vielen Dank für deine ausführlichen Worte, liebe Sabine.
Was wäre tatsächlich, so, sorry, ich muss mal vor 2012 auch ein Missverständnis gewesen, zu sagen, es gibt nur noch E-Books, weil ja, auch um diesen Dreh rum kamen die E-Books auf und viele haben gesagt, oh, gedruckte Bücher. Ich gehörte auch zu denen, die sich ein bisschen immer lächerlich gemacht haben über die Leute, die gesagt haben, ja, aber das Knistern von Papier und der Geruch von Papier. Aber tatsächlich, wenn man sieht, heute 2024 sind Farbschnitte, sind nach Farben sortierte Bücher bei jungen Leserinnen dermaßen in.
Ja.
Also man darf sich, und das ist vielleicht auch in dem Tabu und Missverständnisse, nicht von irgendwelchen Dingen, wo man glaubt, oh, das ist absolut, das E-Book ist jetzt im Kommen, es wird kaum noch gedruckte Bücher geben, ist auch viel günstiger, viel schneller, viel besser, bla bla bla. Nein.
Ja.
So.
Nein, ja. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Das ist so ein 80er-Jahre-Spruch, glaube ich. Aber so ist es wirklich, ja. Also
genau, manchmal kommt es anders und manchmal, als man denkt.
Genau. Ja, genau. So, Wolfgang, aber nun zu unseren noch offenen weiteren Themen zum Thema Tabus und Missverständnisse. Wenn ich hier auf meine Liste schaue, dann habe ich vor allen Dingen noch eine große Sache hier drauf. Und das war zum Beispiel das Thema Künstler Sozialkasse, KSK. Hattest du vielleicht auch drauf? Viele wissen nicht, wie kommt man rein? Warum will man da überhaupt rein? Was ist das überhaupt? Ist das eine Krankenkasse? Oder ja, was ist der Sinn der Künstlersozialkasse? Und da, finde ich, sollten wir auf jeden Fall kurz drüber sprechen.
Die Künstlersozialkasse übernimmt tatsächlich, wenn man so will, für Autorinnen und Autoren die Arbeitgeberrolle. Zumindest, wenn es darum geht, dass ja, und das ist, sollte soweit ja bekannt sein, in Deutschland gewisse Dinge wie Rentenversicherungen und Krankenversicherungen geteilt werden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die beide einen Beitrag dazu leisten. Und wenn man jetzt selbstständig ist, dann fällt natürlich dieser Beitrag weg. Dann kann man sich entweder auch privat versichern oder sonst wie. Und für Künstler, das gilt also nicht nur für schreibende Künstler, sondern auch für Darstellende und Bildende, gibt es eben diese Künstlersozialkasse, die, wenn man dort aufgenommen wird, dann einen Teil der, es ist auch die Rentenversicherung, es ist auch Sozial. Die Arbeitslosenversicherung, wenn ich mich nicht, und dann eben die Krankenversicherung, den Teil dazu zahlt, sodass man nur noch die Hälfte zahlen muss, weil man kann sich ja freiwillig weiter versichern, auch in der gesetzlichen Krankenkasse, muss aber dann den vollen Satz sozusagen selber zahlen.
Genau, man wechselt da nicht die Krankenkasse. Man bleibt ganz normal bei der Krankenkasse, wo man ist, oder man geht zu der man gerne möchte. Und die KSK ist eben eher wie so ein Arbeitgeber, sag ich jetzt mal, der eben den zweiten Teil dieser Beiträge übernimmt. Dafür gibt es aber ein paar Voraussetzungen. Und zwar muss man die Haupteinkünfte aus künstlerischer Tätigkeit haben. Und zwar, ich habe mal nachgeschaut, mindestens 3.900 Euro Gewinn im Jahr. Das heißt monatlich 325 Euro. Die muss man haben, damit man da reinkommt. Und das muss man belegen können. Das ist manchmal so das Schwierige, gerade wenn man so am Anfang steht. Aber das muss man quasi nachweisen können, um da aufgenommen zu werden.
Und das zweite Problem, was dann sich ergibt, ist, dass man andere Einkünfte aus nicht künstlerischer Arbeit, sag ich mal, die dürfen einen gewissen Betrag nicht übersteigen. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, hast du ihn parat?
Nee, ich weiß nur, dass die Haupteinkünfte aus künstlerischer Tätigkeit sein müssen. Es müssen also auf jeden Fall mehr sein. Ich weiß aber nicht, wo die Grenze ist.
Also ich meine, ich habe das immer im Kopf, dass so um die 4.000 oder sonst wie Euro waren. Also wenn das übersteigt, die Einnahmen. Also wenn man sozusagen wirklich nebenher noch einen Job an der Supermarktkasse, sage ich mal, hat, um über die Runden zu kommen. Wenn das aber einen gewissen Betrag übersteigt und der ist leider nicht allzu hoch. Also wenn es diesen Betrag übersteigt, an anteilig nicht künstlerischer Arbeit, dann hat man auch wieder ein Problem, in der KSK zu bleiben, oder dann droht eventuell, dass man da ja dann doch wieder die Beiträge selbst zahlen muss.
Genau.
Also ist ja hier keine KSK-Folge oder sonst wie für die Künstlersozialkasse, aber der Hinweis, informiert euch da, wenn eure Haupteinnahme tatsächlich künstlerischer Art ist, also in dem Fall, in unserem Fall natürlich schreibender Art. Und auf der anderen Seite, ja, wenn ihr aber sagt, ja, nee, im Hauptberuf mache ich schon dieses oder jenes und sei es nur irgendeine Nebentätigkeit, das kann sich aber leider dann doch sehr schnell zu dieser anderen Hürde addieren, dass man dann rausfällt, weil der Anteil an nicht künstlerischer Arbeit zu hoch ist.
Genau, also ich verlinke auf jeden Fall auch die Seite, das ist auf der Webseite genau erklärt und auch mit den Beträgen genau erläutert, und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Das nächste ist ja das Thema Umsatzsteuer, was auch immer wieder kommt. Ne? Da wird dann gefragt, muss man ein Gewerbe machen und solche Sachen? Brauchst du ein Gewerbe? Nein, das braucht man nicht. Ja? Man kann sogar auf seinen Lesungen die eigenen Bücher verkaufen. Natürlich müssen wir das steuerlich angeben. Natürlich müssen wir, wenn wir die Bücher einkaufen, geht das über die Buchhaltung. Wenn wir sie wieder ausgeben, geht das über die Buchhaltung. Wir müssen Rechnung stellen. Alles gar kein Problem. Aber wir müssen dafür kein Gewerbe anmelden, weil ich verkaufe ja keine fremden Bücher, keine fremden Sachen, sondern nur mein eigenes Werk.
Zum Thema Geld haben wir ebenfalls eine zweiteilige Folge mal gemacht. Da könnt ihr das im Detail nochmal nachhören. Aber in der Tat geht das mir genauso. Das ist so ein zweites Missverständnis. Also mir ist auch immer klar geworden, und das habe ich auch in der Folge gesagt, ich habe immer gesagt, bei Tabus und Missverständnissen, es gibt so ein paar rechtliche Dinge, wo ich sofort ein Problem habe und was ich nicht machen sollte. Zum Beispiel in der letzten Folge zu diesem Thema gehabt, eben eine Urheberrechtsverletzung begehen, gegen einen Titel, den es schon gibt, irgendwie zu verstoßen. Dann kriege ich eine Abmahnung und dann gibt es ein Problem. Also da gibt es sofort ein Problem. Wenn ich morgen das Buch veröffentliche, habe ich übermorgen unter Umständen die Abmahnung auf dem Tisch. Mhm. Und ich habe mir gesagt, naja, bei diesem Steuerlichen wartet erstmal ab. Leider ist es nicht so, wie man denkt, oh, die vielen Einnahmen, die ich durch meine Autorinnen-Tätigkeit habe, was mache ich nur und wie muss ich die denn versteuern? Da sage ich immer, warte jetzt erstmal ab, ob das überhaupt so viel sind, und wenn du am Ende des Jahres 100 Euro hast, dann gibst du die, wenn du ehrlich bist, bei der Steuererklärung noch mit an. Aber es ist auch klar, und das habe ich in der Folge auch noch gesagt, also wurde mir irgendwie klar, der Hintergrund dieser Frage ist natürlich, dass die Leute Dinge absetzen wollen und ihren Computer, ihr Arbeitszimmer, ihr Auto oder sonst wie für Recherchefahrten. Ja, klar. Aber auch da, hört euch mal die Folge an. Das ist ein Problem, dann, wenn man eben keine Einnahmen hat und dann kommt das Finanzamt und irgendwann Jahre später und sagt, ja, wir haben dir mal geglaubt und wir haben dir deine Fahrtkosten da mal abgenommen und dass du das Fahrzeug brauchst und die Hotel- und Übernachtungskosten und der Rechner, den du dir gekauft hast und die schallgeschützten Kopfhörer, die du brauchst und das Arbeitszimmer und sonst wie. Ja, aber jetzt hast du nach 3 Jahren, nach 4 Jahren oder was weiß ich, 20 Euro an Einnahmen, und sorry, aber das ist uns für uns Liebhaberei, das ist ein Hobby, du musst jetzt Steuer bitte auf dein Arbeitszimmer, auf das Auto, und dann hat man auch ein Problem, dass man plötzlich nachzahlen muss, weil es vom Finanzamt als Liebhaberei eingestuft wird.
Genau, so ist es. Man hat tatsächlich so ein bisschen so eine Übergangszeit. Das sind tatsächlich 3 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In denen kann man das ausprobieren. Aber danach wollen die dann schon sehen, dass da wirklich auch Einnahmen mit erzielt werden. Und solange man nur bis 22.000 Euro Umsatz im Jahr macht, gilt man noch als Kleinunternehmen. Das ist dieser Paragraph 19, der da immer angegeben wird. Da muss man keine Umsatzsteuer zahlen. Wenn man dann drüber kommt, und zwar Umsatz, ja, nicht Gewinn. Umsatz sind alle Einnahmen, die man damit bekommt, vor Steuer. Und danach wird man eben umsatzsteuerpflichtig.
Also auch da, wie in rechtlichen Dingen, macht euch
schlau.
Schlau, fragt euren Steuerberater, fragt gegebenenfalls auch das Finanzamt, die da auch unter Umständen euch sagen, wo die Grenzen sind. Und es ist ja dann auch wichtig, wie zum Beispiel ihr dann eine Rechnung stellt, wenn ihr irgendwo eine Lesung hattet. Es gibt da gewisse Formulierungen und Klauseln, die dann auch auf diese Rechnungen müssen. Umsatzsteuer befreit wegen kleinen Unternehmen, blablabla. Wissen andere besser als ich. Ich bin kein Steuerfachmann, deswegen holt euch da Rat. Man kann aber nur sagen, wenn ihr jetzt nicht, wie gesagt, Unmengen absetzen wollt, braucht ihr euch in steuerlichen Sachen nicht gleich so schnell Gedanken machen, sondern wartet erstmal ab, wie viel wirklich dann dabei rumkommt.
Ja, das Blöde ist, Wolfgang, man verdient ja weniger, als man denkt. Sauerei. Ja, so ist das. Das haben wir tatsächlich in diesen Folgen über das Geld sehr ausführlich besprochen. Das ist nicht so einfach mit dem Schreiben, da wirklich in solche Bereiche zu kommen. Manchmal dauert es auch einfach doch einige Jahre.
So banal es sich anhört, ja, aber es ist ein großes Missverständnis, dass die Leute glauben, man könne vom Schreiben leben. Also wirklich leben können nur eine Handvoll Autorinnen und Autoren. Die sind natürlich die Bestseller-Autoren, die sind immer ganz oben, aber viele haben auch ansonsten nebenher einen Job. Viele schreiben noch nebenher für andere Kultureinrichtungen, irgendwelche Gebrauchstexte oder sind als Werbetexte oder sonst wie unterwegs. Also ja, das ist auch ein großes Missverständnis zu glauben, boah, ich möchte vom Schreiben leben und das wäre toll und das ist mein Traumjob. Aber das ist schwer.
Ja, und das ist doch lustig. Wir hatten doch auf der Messe auch diese Nachfrage dieses einen Zuschauers, der sagte, das ist ja ein Unding, dass man nur 10% vom Verlag kriegt, von dem Buch. Und wer denn bitteschön das ganze andere Geld bekommt, das könnt ihr euch in der Folge von der Messe anhören, was wir dazu gesagt haben. Aber das ist wirklich gar nicht so viel pro Buch und man muss schon wirklich viele Bücher verkaufen. Und deswegen machen ja die meisten Autoren, machen Lesungen, viele machen auch, so wie ich, irgendwelche Coachings. Also da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu und das Ganze gibt dann irgendwie so einen Betrag X, den man dann eben damit verdient, mit dem Bücherschreiben und mehr.
Gut daran anknüpfend und jetzt geht nochmal ein Dank raus an die Melissa Ratsch, die auch, ich glaube, sie ist die Schatzmeisterin aktuell beim Self-Publisher-Verband, die haben wir auch in Leipzig getroffen.
Jo.
Und sie hat uns auch nochmal eine Mail geschickt. Hallo Melissa.
Hallo Melissa. Du, ich habe sie ja genötigt. Ne? Ich habe gesagt, Melissa, du kannst uns doch mal ein paar Fragen schicken für unsere Tabus und Missverständnisse. Und das hat sie auch gemacht und sie hat uns eine sehr ausführliche E-Mail geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür.
Genau.
Und ich habe sie auch hier lieb.
Genau, und bei diesem Punkt, den hat sie auch, sie hat ein paar andere, kommen wir auch nochmal zu sprechen. Aber sie hat als Tabu und Missverständnis enttäuscht zu sein, wenn das erste Buch kein Bestseller wird. Und tatsächlich, das zählt in dieses Missverständnis, ich werde als Autorin, als Autor reich und berühmt, ist das ein Teil dieses Missverständnisses, ich werde mit einem Buch reich und berühmt, denn auch das ist weniger der Fall. Das Buchgeschäft ist ein Marathon, kein Sprint, schreibt sie.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das Zitat jetzt von ihr ist, aber es ist tatsächlich so. Und das ist etwas, was man auch immer wieder sagen und wiederholen muss. Ich weise da auch sehr gerne auf das wirklich, muss ich sagen, ausgezeichnete Gespräch mit Klaus-Peter Wolf, dem Krimi-Autor, hin, den ich diese Dinge auch gefragt habe und der das auch genau so sagt. Er hat sehr viele Bücher geschrieben, bevor er endlich dann mit seinen Ostfriesland-Krimis Erfolg hatte. Und ja, er kann sehr, sehr schöne Anekdoten reden, aber er sagt, seine erste Lesung war in Leer in Ostfriesland und genauso war leider die Räumlichkeiten der örtlichen Buchhandlung, wo er gelesen hat. Und er kann das wunderbar, also hört euch das an. Und es wird immer klar, dass wir zwar dazu neigen, auf diese Bestseller-Autoren und Autoren zu blicken und vielleicht auch mit ein bisschen Neid und boah, die können ja schreiben, was sie wollen, aber wir verkennen und wir übersehen häufig, dass dass auch für die ein längerer Weg war, bis sie endlich diesen Erfolg hatten. Und deswegen sollte man nicht enttäuscht sein, wenn das erste Buch kein Bestseller wird. Das kann passieren. Jane as Wanda hatte ich ja auch im Interview. Da habe ich auch gesagt, wie lange hat es bei dir gedauert? Und sie sagte mir, oh nö, mit dem ersten E-Book, was sie damals hochgeladen hat, ging's los. Es kann sein, ja. Aber es ist eher die Ausnahme. Also insofern, vielen Dank, Melissa, für diesen Hinweis, dass das ein großes Missverständnis ist. Man müsse nur ein Buch schreiben, als es gut genug ist, dann wird es zum Bestseller und dann verkauft sich das über Jahre.
Ja, und manchmal ist nicht mal das letzte Buch ein Bestseller. Weder das erste noch das letzte. Seid nicht enttäuscht. Wir schreiben ja auch einfach gerne, ne? Das muss man einfach so sagen, sonst würde man sich dem Ganzen auch nicht so aussetzen. Und deswegen bin ich auch immer jemand, der sagt, darauf bricht es sich letztendlich zurück. Denkt nicht so viel über Bestseller nach, sondern verliert die Freude am Schreiben nicht. Dann kommt man auch besser durch diese Zeiten durch. Aber die Melissa hatte ja noch andere Dinge, Wolfgang, die ich ganz toll finde. Nämlich zum Beispiel das Missverständnis, dass man Angst hat, dass einem die Idee geklaut wird. Das habe ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste gehabt. Der Verlag klaut Ideen. Oder vielleicht andere Autoren klauen Ideen. Da gibt es offensichtlich eine große Angst. Ich hatte die nie.
Ja, das ist quasi die Ergänzung. In der ersten Folge zu Tabus haben wir ja gesagt, seid vorsichtig mit Ideen, denn Ideen sind nicht zu schützen. In der Tat ist aber das andere große Missverständnis, dass dann viele denken, alle wollen nur noch meine Ideen klauen. Ja. Und das ist eine gute Ergänzung zu dem, was wir in der ersten Folge gesagt haben. Ja, es kommt zwar mal vor, dass man vermeintlich oder tatsächlich seine Idee irgendwo wiederfindet in einem anderen Buch, womöglich bei einem Verlag, dem man auch sein Manuskript erst vor kurzem hingeschickt hat. Aber nochmal, wir haben ja gesagt, nicht die Idee ist es, die das Ganze ausmacht, sondern die Umsetzung.
Ja, und manchmal ist es auch einfach Zufall, Wolfgang. Es ist einfach so, dass wir Menschen eben doch mal, da wabern so Themen, weißt du, und wir denken immer in unserem... Ja, in unserer Überzeugung, das ist jetzt meine eigene tolle Idee und wir wissen natürlich nicht, dass 10, 20, 100.000 andere Menschen genau in dem Moment tatsächlich eine ganz ähnliche Idee haben. Ja, also das weißt du einfach nicht und das kann man auch nicht ausschließen, das ist immer ärgerlich, ja, natürlich, aber so wie du schon sagst, wie man das selber schreibt mit seinem Hintergrund, mit seinen Wörtern, mit seinen Ideen, ist es eben doch was ganz Eigenes, ist also gar nicht so einfach, irgendeine Idee zu klauen, weil ich mache das manchmal in meinen Schreibkursen. Wir haben ein Thema, eine Idee, 10 Leute schreiben darauf einen Text. Es ist die gleiche Grundidee und man hat 10 verschiedene Texte. Wir merken das auch bei unseren Wettbewerben. Ja, natürlich gibt es Leute, die denken in eine ähnliche Richtung, die haben die gleiche Idee, aber letztendlich sind sie doch in sich immer total unterschiedlich. Ich kann das gar nicht so schreiben, wie du das schreiben würdest, Wolfgang. Geht nicht.
Die Umsetzung macht es aus, ja. Und nicht die Idee.
So ist es. Und Verlage klauen deswegen schon keine Ideen, weil die normalerweise ja sehr begeistert sind, wenn sie eine tolle Idee, einen tollen Autor haben, den sie aufbauen können, eine Autorin haben, die sie aufbauen können. Die wollen ja in der Regel mehrere Bücher mit dir machen. Also die sind ja gar nicht daran interessiert, da irgendwie dich zu verärgern, sondern eigentlich ziehen die ja immer auf langjährige Zusammenarbeit ab. Ja, dann baust du ja jemanden erst auf, über die Jahre wird er dann bekannt und da zieht man ja am gleichen Seil. Also deswegen... Ganz ehrlich, ich hatte das nie, dass ich irgendwie Angst hatte, jemand kann mir was klauen. Im Gegenteil, ich fand es immer interessant, mich auszutauschen, zu hören, was andere machen, was andere denken und letztendlich profitiert man davon. Ich glaube nicht daran, dass man sich was klaut.
Ist zwar auch ein bisschen so ein Buchblog, aktuell ist ja das Buch Yellow Face, was man da empfehlen kann, wo ja auch ein Romanmanuskript immer geklaut wird, ist so ein bisschen Buchplot. Es gab auch vor Jahren dieses Buch Der Plot, was auch damit spielte, dass eben... ein unbekannter Autor oder Autorin das Manuskript eines bekannten Autors klauen, der vielleicht auch sogar stirbt oder sie entreißen es ihm irgendwie.
Ja, aber das ganze Manuskript.
Geben sie es unter einem eigenen Namen aus, aber das ganze Manuskript, ja, und das ist was anderes als nur die Idee oder den, ja, Plot. Also das ist tatsächlich sowas und immer die Dinge zu verbinden, die wir sagen, ist ja auch immer wichtig, denn ganz ehrlich, wenn ich mir so vorstelle, ein Lektor kriegt da ein Manuskript und sagt, boah, das ist so schlecht geschrieben, voller Rechtschreibfehler und oh, der Autor und der Spannungsaufbau und die Dialoge aus der Hölle, Gottes Willen. Aber die Idee ist nicht schlecht. Da besorge ich mir jetzt noch einen anderen Autor, der schreibt um diese Idee wirklich eloquent mit exzellenten Dialogen, einer hervorragenden Spannungsführung, das um und schon habe ich den Bestseller. Ja, überlegt euch mal, wie realistisch das ist.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin immer, ja, man, und wenn man das Gefühl hat, man möchte noch nicht rausrücken mit seiner Idee, weil es einfach was Besonderes ist, weil man es einfach nur eine Weile für sich behalten möchte, kenne ich auch, ja, weil es einfach noch nicht spruchreif ist, dann redet doch einfach nicht drüber. Es zwingt euch doch hin und sagt, ja, ich schreibe an dem Buch, es geht grob um das Thema, aber ich sage dann ganz trocken, mehr möchte ich eigentlich dazu noch nicht sagen. Es zwingt euch ja keiner, ja, ganz einfach. Also, eigentlich ist das Leben manchmal sehr einfach. Was hat sie denn noch auf der Liste, Wolfgang?
Sie hatte auch als Ergänzung, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, Vorsicht vor Zitaten, da gibt es auch große Missverständnisse. Und es gibt ja manchmal so Dinge, wo du sagst, Vorsicht vor Zitaten, die dürfte nicht einfach so verwenden. Das haben wir in der ersten Folge zu Tabus und Missverständnissen also auch nochmal unmissverständlich und deutlich gesagt, ihr braucht die Genehmigung desjenigen oder derjenigen, der das Zitat einfach von sich gegeben hat, beziehungsweise der irgendwie die Rechte daran hat. Und dann kommt, deswegen ist gut, dass die Milla das nochmal erwähnt hat, dann kommt von ich kenne das, dann kommt von einigen dann immer so eine Frage, ja, gilt das auch für Liedtexte?
We all live in the yellow submarine.
Und dann, genau, und dann muss, Vorsicht, Vorsicht, Jana, jetzt singst du auch noch. Da, nicht, dass hier, tatsächlich, natürlich gilt das auch für Liedtexte. Und Liedtexte sind natürlich auch Texte. Das ist kein Unterschied. Und obwohl wir natürlich, so wie die Diana, auch gewisse Lieder sofort anstimmen und mitpfeifen können und obwohl wir ja von Songs und Liedern im Alltag umgeben sind, die wir ja vermeintlich kostenlos bekommen, die im Radio gespielt werden und. Aber ist ja nicht so. Ich zahle ja Rundfunkgebühren, ich zahle unter Umständen an die GEMA und so weiter und so fort. Und natürlich, es kann sehr teuer werden, insbesondere bei Liedtexten. Ich darf, um es auch nochmal klar zu machen, zwar einen Titel eines Liedes nennen, ich darf die Band nennen oder sonst wie, aber sobald ich beginne, ein, zwei, drei oder mehr Zeilen aus einem Lied zu zitieren, brauche ich die Genehmigung des Rechteinhabers und bei Liedern sind das häufig internationale Musikkonzerne und die langen wirklich dick und fett hin, so wie wir das in der anderen Folge bei Fotos gesagt haben, häufig auch zeitlich irgendwie eingeschränkt und das ist natürlich nicht zu machen. Deswegen bitte lasst nie eure Hauptperson irgendwie ein Lied im dunklen Keller singen, das urheberrechtlich geschützt ist. Man darf natürlich im Frühtau zu Berge oder so singen, das ist älter. Aber aktuelles Liedgut ist verboten.
Aber welche Figur will schon im Frühtau zu Berge singen, lieber Wolfgang? Aber man weiß es ja nicht. Das knüpft doch eigentlich schön an das nächste Thema, das ich auch auf der Liste hatte, nämlich, du hast gerade gesagt, Musik, GEMA. Und dann fällt mir ein, Schreiben, VG Wort. Das ist ja sozusagen das Pendant dazu für uns Schriftsteller. Die VG Wort, die eben diese Drittverwertungsrechte einholt, ausschüttet, ja, das ist also ganz was Ähnliches und da kann man sich ja anmelden.
Genau, auch da ist die Frage, ist es jetzt Tabu oder Missverständnis? Es ist teilweise auch ein Unverständnis oder ein Nichtwissen.
Ja.
Wir hatten, muss man auch nochmal erwähnen, wir hatten natürlich auch das in unserer Folge Geld und Einnahmen nochmal erwähnt, also auch da nochmal ein Querverweis auf diese Folge. Aber ja, es gibt gewisse Nutzungsarten, die man als Autorin, als Autor so nicht unter Kontrolle hat. Wenn das Buch verkauft wird, ist klar, dann gibt es anteilig dafür Geld. Wenn man bei einer Lesung unterwegs ist, dann kriegt man da natürlich ein Honorar. Aber wie sieht es beispielsweise aus mit Texten oder wenn das Buch von einer Bibliothek erworben wird und dann wird es dort ausgeliehen oder womöglich wird es kopiert, früher mit einem guten alten Fotokopierapparat, heute natürlich vielleicht mit einem Drucker oder USB-Stick oder Scanner. Also auch da kann es ja Vervielfältigungen geben. Und für diese Nutzungsarten hauptsächlich ist dann die VG Wort zuständig. Da bekomme ich dann Geld von der VG Wort für sozusagen teilweise auch angenommene oder hochgeschätzte oder sonst wie ja, Nutzungsarten dieser Art.
Genau, dafür muss man einen sogenannten Wahrnehmungsvertrag abschließen. Das findet man alles online auf der Seite von der VG Wort. Es muss aber ein veröffentlichtes Buch sein. Ich glaube, E-Books gehen, soweit ich weiß, immer noch nicht. Ne? Es muss gedruckt
sein. Leider selbst veröffentlichte E-Books ist immer noch nach wie vor ein Problem.
Ja. Ja. Genau. Also, und sobald dieses Buch gedruckt ist und auch in der Nationalbibliothek ist, ne, das ist auch immer so ein Verweis, dann kann man sich eben da anmelden als Wahrnehmungsberechtigter und der Rest passiert eigentlich fast automatisch. Ihr müsst ja gar nicht viel tun, außer bei wissenschaftlichen Texten. Da müsst ihr extra das anklicken, dass ihr da was veröffentlicht habt. Ansonsten geht es automatisch. Das wird über so Stichproben, wird das eher eben erhoben, wo die Bücher ausgeliehen werden. Das geht über die Bibliotheken und dann bekommt man automatisch Geld. Und das ist übrigens, um das auch gleich mal zu sagen, sehr wenig. Sehr wenig. Es reicht von einem Eis bis, naja, es können schon auch mal ein paar hundert, vielleicht auch mal 1.000 Euro sein, je nachdem, wie es gelaufen ist. Aber rechnet da nicht mit viel Geld. Aber ihr solltet euch das auch nicht durch die Lappen gehen lassen. Also ihr habt keinen Schaden dadurch.
Auch
ganz einfach.
Dazu gehört, dass man Texte im Internet bei der VG Wort melden kann.
Stimmt.
Und auch dafür, da muss man ein paar Dinge technisch einbauen, da wollen wir jetzt nicht näher ins Detail einsteigen, aber dann bekommt man tatsächlich auch Geld für Texte, die man im Internet veröffentlicht hat. Aber auch da gibt es Hürden, gibt es gewisse Abrufzahlen und so weiter, die man dann erfüllen muss. Wer also ja nur so ein kleines
und
Blog
Längen
hat.
Auch, ne?
Und Längen. Auch Längen, beziehungsweise genau Mindestlängen gibt es da, die man da haben muss. Also kurz hier in dieser Folge Tabus und Missverständnisse. Sollte für euch kein Tabu sein, macht euch schlau. VG Wort mit Sitz in einer Stadt namens München. Ja, da kann man sich ein bisschen schlau machen und gucken, ob da zumindest ein paar Euro oder Cent abfallen.
Das ist auf jeden Fall was, was man mitnehmen kann. Man macht sich einmal Gedanken drüber, schaut, dass man da drin ist und dann kann man es eigentlich wieder vergessen und man vergisst es auch und dann gibt es so einen Ausschüttungstermine immer im Sommer und dann merkt man, ach huch, ja, da ist doch tatsächlich ein bisschen was zusammengekommen und dann freut man sich. Die sind übrigens gar nicht so weit weg von mir. Vielleicht sollte ich mal einen Kaffee vorbeibringen. Genau, also VG Wort ist auch noch so ein Thema, was die Melissa hier angesprochen hatte und dann hatte sie noch ganz am Schluss hat sie noch geschrieben, Stolpersteine, Impressum und Belegexemplare für die Nationalbibliothek, wenn es um Self-Publishing geht. Das hatten wir natürlich auch in der Self-Publishing-Folge schon erzählt, Wolfgang.
Genau, da wollen wir jetzt nicht mehr allzu tief einsteigen, aber das sind ganz klare rechtliche Dinge, die man falsch machen kann. Beim Impressum kann man einiges falsch machen. Wenn man eben überlegt, muss da meine Adresse rein, ja oder nein, will ich das? Wir hatten auch beim Thema Pseudonym ja darüber gesprochen, dass es da ein Problem geben wird. Also da gehen wir nicht mehr allzu, ja, nee, da gehen wir eigentlich nicht mehr drauf ein. Da kann man das da nochmal nachhören. Und ja, Belegexemplare an die Nationalbibliothek, auch da ist es so, dass man, wenn man ein Buch an eine entsprechende Öffentlichkeit richtet, und das tut, will man ja, dass man dann auch gesetzlich verpflichtet ist, Belegexemplare an die Nationalbibliotheken zu schicken. Auch das stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum. Googelt, schaut nach Belegexemplare und nicht nur für die Nationalbibliothek, sondern häufig auch für die Landesbibliotheken. Denen müsst ihr ebenfalls, je nach Bundesland, 2 oder 3 Exemplare eures Buches abtreten. Das gilt teilweise auch für E-Books.
Das übernehmen bei den Verlagen die Verlage und im Self-Publishing müsst ihr das selber machen.
Beziehungsweise es gibt auch einige Dienstleister, Self-Publishing-Dienstleister, die das machen, die automatisch Exemplare an die Nationalbibliothek liefern. Da solltet ihr zumindest schauen, ob das mit dabei ist bei den Dienstleistungen, die euch da angeboten werden.
Genau. Gut, verlassen wir die E-Mail von Melissa, die lange E-Mail von Melissa, und gehen wir zur E-Mail von Christina. Hast du die auch vorliegen? Ich habe sie hier.
Die habe ich jetzt nicht vorliegen.
Die Christina, die hört uns noch gar nicht so lange. Sie hat geschrieben, erst vor 10 Tagen, nachdem sie als frischgebackene Autorin schon viele Anfängerfehler gemacht hat. Naja, da lernt man am meisten daraus, Christina. Aber sie hat auch einige Fragen am Ende gestellt, die sie brennend interessieren und die auch immer wieder ein Missverständnis sind. Ne? Werden männliche Autoren in bestimmten Genres ernster genommen als weibliche? Oder ist es umgekehrt? Werden Thriller eher von männlichen Liebesromane eher von weiblichen Schreibenden zugeschrieben? Also wie, und zwar aus Sicht der Literaturagenturen und Verlagen, ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das weiß ich gar nicht so genau, ob die da wirklich auf das Geschlecht schauen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hoffe ja immer, sie schauen darauf, ob das ein gutes Buch ist, ob es für die Geschichte, für das Genre, ob das einfach gut geschrieben ist und gucken nicht darauf, das ist ein Mann und das ist ein Thriller, das nehmen wir eher. Wenn der Thriller von der Frau ist, nehmen wir es eher nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das so ist.
Ich finde es auch sehr schwer, auf solche Fragen und Vermutungen, Befürchtungen irgendwie Antworten zu geben. Natürlich gibt es immer Dinge, die da durchgeistern, dass man aktuell sagt, ja, zum Beispiel junge weibliche Autorinnen mit einer Migrationsgeschichte sind derzeit sehr gefragt bei Verlagen. Da hat man es ja sehr einfach. Ich weiß nicht, das wird dann immer so behauptet oder vorgeschoben, wie vielleicht auch in anderen Bereichen so merkwürdige Behauptungen reinziehen. Und deswegen würde ich mich, Diana, wirklich diesem anschließen. Wenn man ein gutes Buch schreibt, ist ein guter Text, dann wird kein Verlag sagen, ja schon, aber weil sie ein
sie sind ja eine Frau.
Weil sie eine Frau sind oder so. machen wir das jetzt nicht oder nee, ich glaube, das ist wirklich und ich finde, das ist ein bisschen eine Schutzbehauptung. Natürlich, ganz klar, weiß man zum Beispiel, dass, also es ist tatsächlich so, Frauen Liebesromane natürlich eher von auch Frauen lesen wollen. Da gibt es klar gewisse Bereiche, aber letztendlich ist es immer der Punkt, wie gut ist das. Und wenn das dann der Punkt gewesen sein soll, dass man das falsche Geschlecht hat oder irgendwie, dann ist das immer ein Problem. Das Gleiche oder Ähnliches wird ja auch immer, ich hatte es ja gesagt, junge Autorinnen oder mit dem Alter, oh, ich bin über 70, da ist sowieso, da habe ich sowieso keine Chance mehr. Und dann muss man sagen, nee, guck mal hier, guck mal die an, guck dir Bonnie Garmes an, guck dir Helga Schubert an oder sonst wie. Mhm. Es gibt auch Autoren, die jenseits der 70 plötzlich entdeckt wurden, weil sie einfach ein gutes Buch geschrieben haben.
Ja.
Das heißt, wenn das ist ein Tabu, ein Missverständnis, würde ich sagen, allzu sehr darauf zu schauen und zu sagen, habe ich als, nehmen wir das Beispiel, als ältere Frau überhaupt eine Chance auf ein Buchmarkt, brauche ich ja gar nicht erst anfangen.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört.
Ja, das hört man manchmal und ja, aber ich glaube, das wäre schade. Ich glaube, man sollte, auch wenn es manchmal schwierig ist, schon das Selbstvertrauen in sich haben und sagen, ja, wenn ich einfach eine gute Geschichte schreibe, wenn ich darüber hinausrage und nicht jetzt mit über 70, wie viele andere auch, meine Memoiren, die leider, ich sage mal so, für die Allgemeinheit nicht sehr relevant sind, für die Familie vielleicht, aber und dann habe ich da natürlich keine Chancen, dann liegt es aber da dran. Aber wiederum kann es gelingen und kann es passieren und ja, dann sieht man, dass da auch Erfolg möglich ist im hohen Alter, dann sieht man, dass ein Erfolg in dem Genre, wo man sagt, oh, eigentlich hier, da schreiben ja Männer mehr Frauen. Nee, ich glaube, so sollte man nicht denken, wenn man so, zwar sagen wir immer Zielgruppe, 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 aber wenn man zu sehr darauf fokussiert oder sich auch einredet, ich finde, es lag jetzt daran, dass, dann ist problematisch, dann blockiert man sich ja.
Ja, ist auch oft so eine Schutzbehauptung, dass man das so vorschiebt, ne, vielleicht für auch eine Absage, um die irgendwie zu rechtfertigen. Ich glaube das nicht. Wir sprechen ja immer von guten Büchern. Vielleicht muss man besser noch sagen, ein überzeugendes Buch. Ja, und ich glaube, wenn ein Verlag ein überzeugendes, großartiges Buch bekommt, dann schaut der gar nicht in erster Linie, wie alt ist der Autor, ist es eine Frau oder nicht. Dann sind die erstmal wirklich, die brennen ja für solche Stoffe. Also die sind erstmal begeistert von dem Text und das sollte vielleicht auch das Wichtigste sein. Und ich glaube ganz persönlich wirklich daran, dass das auch noch so ist. Ich glaube nicht, dass die da auf irgendwelche Altersgruppen schauen oder sowas. Glaube ich einfach nicht.
Weil was ist es, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich würde so gern einen Liebesroman schreiben, aber oh, ich bin Mann und von Männern wird es nicht so gern, nee, dann lasse ich es lieber. Ja, will ich dann oder will ich nicht?
Ja.
Also ich glaube, die besten Bücher entstehen, weil wirklich die Menschen dafür brennen, weil sie das schreiben wollen, weil es einfach Spaß macht.
Ja.
Und wenn ich aber daran gänge, sage, ich würde gerne Liebesroman, ich habe so eine tolle Idee und oh, ich würde mich so reinwerfen, aber habe ja keine Chance als Mann in dem Bereich.
Wolfgang, werf dich rein.
Habe ich dann diese Begeisterung oder nicht? Also das ist eine, finde ich, und ich trete auf diesen Leuten nicht zu nahe, eine seltsame Herangehensweise, sich durch solche Vermutungen, vermeintlichen Trends oder sonst wie, da den Wind aus den Segeln nehmen zu lassen.
Ja, und ich glaube, ich habe jetzt gehört, dass der Wolfgang gerne einen Liebesroman schreiben wird. Werf dich rein, Wolfgang.
Vielleicht mache ich das ja schon.
Wer weiß, heimlich ist er schon mitten dabei und bringt seinen großartigen Lieb. Du, ich lese ihn, ich verspreche es dir. Ich lese ihn auf jeden Fall, egal was du geschrieben hast, Wolfgang. Gut, machen wir weiter. Hast du noch was auf der Liste? Ich gucke
ja.
Hier. Du kannst ja auch mal was sagen.
Ich habe noch ein Tabu, tatsächlich, was man nicht machen sollte, weil es dort auf dem, ich glaube, so im englischen Bereich gerade eine große Sache. Man sollte bitte nie unter Pseudonym wiederum oder sonst wie Kommentare zum eigenen Buch schreiben oder Bewertungen abgeben bei Goodreads oder wie diese Plattformen heißen.
Ich
oder
so ein tolles Buch gelesen.
Ja, es gab ja tatsächlich unlängst, das war vor einigen Wochen den Fall, dass das eben aufgeflogen ist, dass im englischsprachigen Raum eine Autorin unter einer Unzahl von Pseudonymen über ihre eigenen Bücher, also zum einen über ihre eigenen Bücher auf Goodreads positive Rezensionen geschrieben hat und teilweise für die Bücher von Kollegen und Kolleginnen schlechte Rezensionen geschrieben hat.
Oh, wie böse.
Und das ist dann irgendwann aufgefallen und das ist ein bisschen was rausgekommen. Irgendwie macht man ja dann doch immer irgendwo einen Fehler oder ist eine E-Mail-Adresse plötzlich irgendwie veröffentlicht, die dann nicht sollte. Und wenn das noch nicht rauskommt, dann kann man natürlich einpacken. Dann war es das natürlich. Also bitte, ja, manchmal ist man vielleicht ein bisschen neidisch auf den Erfolg von anderen Autorinnen und Autoren. Und manchmal denkt man, warum schreibt keiner eine gute Besprechung? Na, dann versuche ich es halt selbst. Also ja, lass das bitte. Ich glaube, das sollte man nicht machen. Zum einen, weil es, wie gesagt, vielleicht irgendwie auffällt, weil man plötzlich einen Fehler macht oder sonst wie. Aber es bringt auch nicht allzu viel, würde ich mal sagen. Und wenn es auffällt, also bitte nicht anfangen, Ein-Sterne-Bewertungen für Kolleginnen und Kollegen zu schreiben in der Hoffnung, jetzt zeige ich es denen mal und jetzt werden die richtig abgewertet bei Amazon und ich. Also weder das Selbstmachen unter 1000 Accounts noch meinen, oh, ich kann ja für ein paar Cent tatsächlich mir auch Follower kaufen oder Likes kaufen. Ja, auch das gibt es und hört man immer wieder. Aber bitte lasst Bewertungen positiver oder wie negativer Art dann einfach kommen und passieren und versucht nicht dem nachzuhelfen. Also dieser Fall, vielleicht packen wir es mal an die Links. Da gab es einen Beitrag im Guardian. Also das ist natürlich
peinlich.
Das Allerschlimmste und Peinlichste, was dann passieren kann, wenn so etwas rauskommt.
Und
da erstaunt es mich dann immer, wie viel kriminelle Energie manche Autorinnen und Autoren da auch aufwenden.
Und es ist auch ein bisschen erbärmlich. Weißt du, wenn du das nötig hast, dann kannst du es eigentlich gleich bleiben lassen. Und vor allen Dingen gibt es auch eine Alternative. Wir haben ja tatsächlich eine ganze Menge wunderbarer Buchblogger, wo man nachfragen kann, die in bestimmten Genres unterwegs sind. Da kann man sagen, Mensch, würdest du dir mein Buch anschauen? Die haben natürlich auch die Möglichkeit, eine schlechte Rezension zu schreiben. Ne? Unterschätzt das nicht. Die müssen nicht nur loben, das wäre ja schlimm. Aber auch so kann man ja Leuten Bücher vorstellen oder in Lesungen und dann sagen, Mensch, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Rezension da oder sowas. Geht ja auch, ja. Also man muss ja da nicht selber, das ist ja erbärmlich, Wolfgang. Also bevor ich so weit komme, höre ich auf zu schreiben.
Aber das war für mich schlimm.
Ja, das ist wirklich entwürdigend.
Ja, lest euch mal die Geschichte durch und wenn das wirklich rauskommt, also
es verlinken es.
Unglaublich.
Peinlich.
Ja, ja.
Sehr, sehr peinlich. Hast du noch was, Wolfgang, so was Wunderbares?
Ich habe noch einen gewissermaßen technischen Aspekt, den man, was auch seine Social-Media-Tätigkeit angeht, aber auch die eigene Website.
Mhm.
Und das ist tatsächlich, jetzt werden einige sagen, oh Gott, jetzt wird es Zeit langsam abzuschalten. Aber man muss es einfach erwähnen, denkt an die Datenschutzgrundverordnung.
Ach, da war was.
Für eure Websites in vielen Punkten.
Ja.
Ihr braucht zum Beispiel einen Cookie-Banner. Ihr könnt nicht mehr einfach so wie noch vor 10, 15 Jahren Inhalte, auch eigene Inhalte von Social-Media-Plattformen einbinden. Wenn ihr jetzt bei TikTok seid und in eure Website eure TikTok-Videos einbinden wollt, dann kann man das vermeintlich ja sehr gut tun, indem man ja direkt von TikTok einen Quellcode bekommt, den kopiert man da rein, muss man gar nicht viel Ahnung haben. Aber in dem Moment bildet man Inhalt ein, der schickt Daten. Ja, bei TikTok ist die Frage, wohin überhaupt? Also auf jeden Fall an Dritte, die man nicht in der Kontrolle hat. Und das ist nicht erlaubt mit der Datenschutzgrundverordnung. Und wir wissen alle, wir kennen alle, wenn wir die großen Online-Magazine wie Spiegel und so wie aufrufen, da gibt es dann immer diese Fenster. Hier ist Inhalt Dritter, hier ist ein YouTube-Video, hier ist ein Instagram-Post, hier ist ein TikTok-Video. Wollen Sie das sehen? Und wenn Sie das sehen wollen, dann sind Sie sich bewusst, dass da Daten an Dritte gehen.
Verlassen Sie die Seite.
Es gibt mittlerweile diese ganzen Banner, die man auch haben muss. Wir setzen Cookies ein und so weiter. Und viele sagen, nö, ich setze ja keine Cookies ein, aber man nutzt ja mittlerweile WordPress und sonst wie und dann werden automatisch irgendwelche Cookies gesetzt und wir wissen teilweise gar nicht. Also macht euch da bitte schlau, was man darf und nicht darf, denn sonst hat man auch da wieder ein rechtliches Problem, kann man abgemahnt werden, wenn man zum Beispiel, also wirklich YouTube-Videos einbindet, einfach so, weil es geht, ja, okay.
Weil ich kann.
Aber es muss mit einem Hinweis versehen sein, beziehungsweise es muss erst so ein Freischalten dann erfolgen. Also das hatte ich so, Datenschutzgrundverordnung und in dem Zusammenhang auch natürlich für den Newsletter, das ist eigentlich klar, aber dass ich nicht irgendwelche E-Mail-Adressen in meinen Newsletter-Empfänger reinnehmen kann, wenn mir jemand mal eine liebe Mail geschrieben hat, dann nehme ich den doch gleich in meinen Newsletter. Nee, es braucht explizit, dass das okay und Double Opt-in und so weiter. Das heißt, die Leute müssen erst eine Mail bekommen. Wollen sie wirklich? Ja, ich möchte wirklich. Und erst dann kriege ich so ein Newsletter. Also all diese Dinge, die für die Website dann wichtig sind. Und klar, wir müssen, glaube ich, auch nochmal ein eigenes Thema
Webseite.
Zum Website. Ja. Hatten wir noch gar nicht. Hatten wir mal kurz angesprochen beim Marketing, aber ist auch ein bisschen groß. Aber diese ganzen Missverständnisse auch da, die es da noch gibt und die, wie die Leute sehr naiv sagen, naja, aber gut, das ist doch mein Insta-Kanal, das ist das Foto, habe ich doch gemacht, also kann ich doch das über diesen Teilen-Button da wunderbar einbinden. Nein, nicht ohne weiteres. Das ist für mich auch noch ein großes Missverständnis nach dem Motto, es gibt doch diesen Teilen-Button oder kann ich das einfügen? Nein, ihr müsst das schauen und regeln. Auch für die Podcaster unter euch, wenn ihr selber einen Podcast macht, ist es auch wichtig, wenn ihr zum Beispiel dann so einen Podcast-Hoster nutzt, dass ihr das auch rechtlich da klärt, will ich jetzt nicht wieder zu tief einsteigen, dass es okay ist, dass der sich auch verpflichtet, mit euren Daten sorgfältig umzugehen.
Ja, der Wolfgang ist ein Freak, ne? Aber zum Thema Cookie-Banner muss ich
So, ich hoffe, ihr hört sagen. Noch weiterhin zu, wenn ich jetzt dieses Punkt Datenschutz
erwähnt Ich habe ja keinen Cookie-Banner, weißt du warum? Weil, mein lieber Mann Jürgen, ich liege vor dir auf den Knien, alles selber wirklich programmiert. Es werden keine Cookies, es gibt nichts, wir sammeln nichts, ja, alles ist fein säuberlich selbst programmiert, es gibt kein WordPress und nichts im Hintergrund, deswegen gibt es bei mir keinen Cookie-Banner, weil es gibt keine Cookies.
Ja, aber nicht.
Das wollte ich nur mal gesagt haben.
Nicht jeder hat einen Jürgen.
Das ist eben das Problem, Jürgen gibt es auch nur einmal, den gebe ich nicht mehr her, ne, ich wollte es nur mal sagen, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, die Diana, hier keine Cookie-Banner. Brauche ich nicht. Ich habe Jürgen. Jürgen ist mein Cookie-Banner sozusagen. Ja, gut, dass du sagst, du hast das Thema Webseite schon gesagt und da würde ich gerne kurz anknüpfen, denn ich werde immer wieder gefragt, ist es denn sinnvoll oder das Missverständnis, ich brauche die Webseite erst, wenn ja mein Buch schon da ist. Und da finde ich, nein, das sollte man schon vorher anfangen, sich drum zu kümmern, weil es dauert doch ein bisschen, bis man so eine Webseite fertiggestellt hat, bis man sich über solche Dinge auch informiert hat, wie der Wolfgang sie gerade gesagt hat. Und die sollte eigentlich da sein in dem Moment, wo das Buch da ist, damit die Leute euch auch über die Webseite finden und nicht nur über die sozialen Netzwerke. Deswegen finde ich, darum kann man sich schon kümmern, bevor das Buch schon auf dem Markt ist.
Viele sind ja auch der Meinung, Website braucht man gar nicht, es gibt ja die Social-Media-Kanäle. Mhm. Aber auch da haben wir ja gesagt, ja, aber da seid ihr ja mehr oder weniger das Produkt, die können schnell abgeschaltet werden, ihr könnt einen Fehler machen, ihr könnt bewusst oder unbewusst irgendwie was posten, was man nicht darf und schon ist euer Account gesperrt oder jemand meldet vermeintlich eine Urheberrechtsverletzung, die ihr begangen haben hättet sollen. Sofort ist trotzdem erstmal gesperrt und dann müsst ihr in irgendeiner Hotline, die nicht erreichbar ist, denen klar machen, dass ihr doch die Rechte hattet und. Also eine Website beziehungsweise einen Speicherplatz bei einem Webhoster, den man selbst bezahlt, dann hat man entsprechend auch die Dienstleistung bezahlt und dann kann man dafür auch was fordern.
Das machen wir auch nochmal in einer eigenen Folge. Das ist auch so Thema, die eigene Webseite. Ich habe noch zwei Sachen auf meiner Liste. Wie schaut es bei dir aus, Wolfgang?
Ich habe auch noch zwei Dinge tatsächlich.
Dann machst du zuerst und dann ich.
Ja, das ist etwas, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen an die Melissa, die ja gesagt hat, ein Missverständnis ist, dass man als Autor ja so für sich lebt. Also sich zu vernetzen ist sehr wichtig. Mhm. Und ich finde heutzutage, es ist eben auch sehr wichtig, als Autorin, als Autor, sich nicht nur untereinander zu vernetzen, weil man viel erfährt und viel mitbekommt, sondern wenn man die fehlende Interaktion mit Leserinnen ist heutzutage ein großes Missverständnis. Ja, ich habe alles gemacht, ich bin vielleicht bei einem Verlag oder so und die machen alles für mich. Also es ist wichtiger denn je, dass ich da eine Interaktion bringen muss, dass ich mir Gedanken machen muss, was könnte die interessieren, was könnte ich in den Social-Media-Kanälen posten, was könnte ich da machen oder tun, was könnte meine Lücke sein, wo ich auch regelmäßig etwas finde. Also es ist nach wie vor immer ein Tabu, ein Missverständnis. Oh, das interessiert doch die Leser gar nicht. Und was soll ich denn da posten? Mir fällt doch da nichts ein. Mein Leben ist so uninteressant. Die sollen doch mein Buch lesen. Mein Buch sagt eigentlich alles, was ich sagen wollte. Nein, ich glaube, die Leserinnen und Leser sind sehr daran interessiert. Wer steckt dahinter? Was macht die Autorin? Selbst das Thema, was wir immer gerne witzelnd bringen. Ja, aber was ich gefrühstückt habe, muss ich das fotografieren? Warum nicht? Also man muss sich heutzutage definitiv seinen Leserinnen und Lesern stellen. Man muss da sich auch einen Plan machen. Das kann über die Website sein, das kann über Social-Media-Kanäle sein und. Also wenn man da denkt, ich habe ein Buch geschrieben.
Hurra!
Und alles ist gut und das Buch steht für sich und es wird ein Bestseller und die Leute werden es lieben und weiterempfehlen. Ja, nicht zu nervig sein, sage ich auch immer wieder, aber trotzdem interagieren.
Da fällt mir ein, das ging mir ja auch so, ne? Als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, ich war ja auch natürlich stolz und dann gehst du raus und denkst dir, hey, ich habe ein Buch geschrieben, aber keine Sau weiß es, niemand spricht dich drauf an, niemand sieht es dir an, keiner weiß es. Es ist einfach ganz leise. So ein Buch kommt ganz leise auf die Welt. Ja, vor allen Dingen, wenn man überhaupt nicht irgendeinen Namen schon hat. Ja, wenn man nicht berühmt ist, kriegt es keine Sau mit. Das ist mal das Erste, was man lernt, dass man selber da eben schon vielleicht mal darauf hinweisen muss, eine Webseite hat, vielleicht Lesungen macht und das selber so ein bisschen anschieben muss, auch als Verlagsautoren im Übrigen. Das gehört einfach ein Stück weit dazu. Man muss immer überlegen, zu was bin ich bereit? Man soll das jetzt nicht übers Knie brechen, wenn man sagt, ich kann mit Instagram nichts anfangen, dann ist es vielleicht was anderes, was man sich einfallen lassen kann. Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber irgendwas, um das zu unterstützen, weil wir das machen Verlage und Autoren ja in gewisser Weise auch gemeinsam oder als Self-Publisher sowieso, sollte man sich schon einfallen lassen. Sonst ist es einfach irrsinnig schwer, weil ganz ehrlich, niemand weiß, dass ihr ein Buch geschrieben habt, weil es verdammt nochmal, ich glaube, 90.000 Neuerscheinungen jedes Jahr in Deutschland gibt und keiner weiß eigentlich, was da gerade rausgekommen ist.
Und wenn er dann anfängt, okay, jetzt mache ich mal einen Instagram-Account und dann sage ich, hey, mein Buch ist da, dann bringt es aber auch nicht, wenn ihr da keine Follower habt
so
und niemanden, der euch folgt. Also auch da sich schon mal eine Strategie zu überlegen, sich im Vorfeld ein paar Follower aufzubauen. Und es ist ähnlich wie bei Büchern auch. Natürlich wird es nicht über Nacht passieren. Natürlich dauert das genauso, wie es dauert, mit Büchern erfolgreich zu werden, Leserinnen und Leser zu gewinnen, ja, auch Follower und Followerinnen zu gewinnen, ist ähnlich. Und wie gesagt, nicht was einkaufen und nicht zu irgendwelchen Fake-Sachen greifen.
Nee.
Oder ganz wilde Verlosungen, das eigene Buch nur noch zu verlosen, das bringt dann auch nichts.
Nee, aber man kann ja die Leute relativ schön auch so an der Recherche oder an seinen Gedanken teilhaben lassen. Das ist ja für viele wahnsinnig interessant, ne? Wenn das Buch spielt irgendwo, man macht sich irgendwelche Gedanken. Man geht natürlich nur so weit, dass man nicht zu viel verrät. Das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Aber man kann doch so ein bisschen über Fotos, kann man doch so ein bisschen die Leute daran teilhaben lassen, was man gerade macht. Ja, also insofern ist das gar nicht so schwer. Dann mache ich mal das nächste, Wolfgang. Ich habe hier noch was von der Johanna, das wir sicher auch nur ganz kurz beantworten können. Und trotzdem finde ich es interessant. Das Missverständnis ist ja immer, Kinderbücher schreiben ist einfach. Ne? Und Johanna sagte, naja, wie ist es denn eigentlich mit der Dramaturgie? Und ich möchte es eigentlich ganz schnell beantworten. Es ist auch nicht anders wie für Erwachsene. Ja, man muss an eine Zielgruppe denken. Auch Kinder wollen spannende, interessante Charaktere, spannende Geschichten, lustige Geschichten. Die sind sogar sehr anspruchsvoll, weil die sich noch viel schneller langweilen und das Ding einfach in die Ecke schmeißen, wenn es ihnen nicht gefällt. Also da hat man sich genauso viel Mühe zu geben wie für erwachsene Bücher auch. Es ist ein Missverständnis. Ich höre das manchmal. Ja, ich traue mich noch kein richtiges Buch zu schreiben. Ich fange mal mit dem Kinderbuch an. Da muss ich wirklich immer lachen. Ich weiß nicht, warum Leute denken, dass Kinderbücher schreiben einfacher ist. Das ist nicht der Fall. Es ist nur eine andere Zielgruppe. Aber ihr habt ein sehr strenges, sehr fantasievolles Publikum, das ihr überzeugen müsst. Und das sind die Kinder. Also darf man sich da genauso viel Mühe geben wie für Erwachsene auch.
Da lese ich aber manchmal da auch raus, wie es vielleicht generell mal der Fall ist, dass die Leute denken, ich mache mal was für Kinder, aber selber wahrscheinlich gar keine Kinder haben, beziehungsweise Kindern noch nie vorgelesen haben oder sonst wie. Weil es kann ja eigentlich, also meiner Erklärung nach, nur aus dieser Naivität heraus erfolgen, so ein Denken.
Weißt du, ich finde sogar, man darf auch Kinderbücher schreiben, wenn man keine eigenen Kinder hat. Es gibt ja
auch Erwachsene. Das wollte ich damit nicht sagen, aber ja. Ich sollte mir zumindest genauso Gedanken machen oder sollte mal zumindest mal prüfen, ob ich überhaupt für Kinder grundsätzlich erzählen kann, ob Kinder auch meine Geschichten mögen oder sonst wie. Kann man ja auch an fremden Kindern
ausprobieren.
Aber dennoch, ja, finde ich diese Frage erstaunlich, weil sie ein bisschen zumindest aus der Sicht für mich impliziert, ja, ich fange da mal an, das stelle ich mir einfacher vor, aber man hat gar nicht wirklich das erlebt.
Und es gibt so großartige Kinderbücher. Es gibt wirklich Kinderbücher, wo du denkst, mein Wahnsinn, wie großartig das geschrieben ist. Also ich finde, da ist nicht zu unterscheiden. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt so tolle Kinder. Und übrigens sind es oft die Kinderbücher, die uns Erwachsene bis an unser Lebensende im Gedächtnis bleiben. Ja, die wir wirklich in unserer Seele verhaftet haben, die uns unser Leben lang begleiten, die wir unseren Kindern und unseren Enkelkindern noch vorlesen, weil sie uns so berührt und so gut gefallen haben. Wie toll muss ein Buch geschrieben sein, dass es das schafft? Andere Bücher gehen so durch und du vergisst sie fast wieder. Und bei Kinderbüchern gibt es Bücher, die vergisst du deinen Lebtag nicht mehr. Also insofern Dramaturgie beim Kinderbuch auch eine ganz wichtige Geschichte. Wolfgang nickt.
Ich habe noch mit Blick natürlich auf die Uhr, wobei wir haben noch ein bisschen Sonderthemen gemacht, aber trotzdem ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil ich doch da auch ein bisschen so ein Faible für Typografie habe. Ich glaube, über Buchcover müssen wir jetzt hier nicht nochmal sprechen. Natürlich ist es auch ein Tabu zu glauben und zu meinen, man kann selbst das Cover machen. Ich glaube, in der heutigen Zeit, selbst als Self-Publisherin und Self-Publisher, sollte ich das nicht mehr glauben, sondern Profis zu Rate ziehen. Aber gerade was jetzt wiederum die Aufbereitung des sogenannten Buchblocks angeht, also das, was zwischen den Covern steht, da erlebe ich nach wie vor unglaublich schlechte Formatierungen, zum Beispiel absolut verbrauchte Schriftarten, die man mit jeder 0815 Textverarbeitung mitgeliefert bekommt, die wir alle nicht mehr sehen wollen, weil wir sie aus dem Büroalltag kennen. Zusammengequetschte Schriften oder Zeilen, weil die Leute denken, ja, ich mache da möglichst viel Text, weil ich habe ja so einen Kalkulator bei meinem Print-on-Demand-Dienstleister und oh, das sind schon ganz schön viele Seiten, also mache ich ein bisschen die Seitenränder ein bisschen kleiner, die Schriften ein bisschen kleiner, die Abstände ein bisschen kleiner, dann kriege ich viel mehr Schrift drauf, dann werden es weniger Seiten und dann wird das Buch günstiger. Und das ist natürlich eine verheerende Rechnung, weil Typografen wissen, es braucht nun mal gewisse Schriftgrößen, es braucht gewisse Abstände, es braucht gewisse Luftigkeit, es braucht schlichtweg auch Ränder, wo wir das Buch noch irgendwie festhalten können, ohne dass wir dauernd Absätze. Mit dem Daumen schon im Kapitel stecken sozusagen. Und so weiter und so weiter. Abstände, Absätze, Einzüge. All diese Dinge sind tatsächlich ein Handwerk namens Typografie. Da kann man sich ebenfalls sehr viel aneignen. Ich habe aber, das sage ich auch in meinen Seminaren dazu immer wieder im Self-Publishing, manchmal den Eindruck, dass Leute Bücher gestalten und selber noch nie ein Buch in der Hand hatten. Ich sage immer, schaut euch meistens von den großen Verlagen, die wirklich die sogenannten Page-Turner machen, die man wirklich gut und gerne weglesen möchte und will, da ist die Typografie wirklich stimmig. Da gibt es Einzüge, da stimmen die Zeilenabstände, da ist eine gute Schriftart gewählt und. Orientiert euch da dran. Schaut nicht auf irgendwelche Budgets oder Seitenzahlen bei der Formatierung, sondern lest euch da ein bisschen ein, schaut mal ein bisschen. Also der schlecht formatierte Buchblock,
das stimmt,
ist ein Tabu und ein Missverständnis, dass es ja egal sei, es kommt ja auf den Inhalt an. Das ist natürlich ein großes Missverständnis. Typografie ist wirklich eine Detailkunst und der Zeilenabstand hat zum Beispiel damit zu tun, wie ermüdend man etwas findet, wie verbraucht auch etwas ausschaut, wenn man da 0815 Schriftarten einsetzt und.
Ja, und das Ganze gibt es auch größer,
ja.
In groß. Also, dass Leute dann so groß ziehen, die Abstände so groß machen, damit das Buch mehr wird. Damit das Ganze dann irgendwie wie ein Buch aussieht und du den Kopf die ganze Zeit bewegen musst, um überhaupt die Zeilen lesen zu können.
Richtig.
Das ist auch nicht besser übrigens, ja.
Oder Trennungen vergessen zu haben und trotzdem Lücken. Einen Blocksatz zu machen. Und es gibt riesige Abstände. Also nach wie vor.
Ja, kenne ich auch.
Haben die Leute vielleicht sich ein gutes Cover eingekauft, weil sie das natürlich gehört haben. Haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Aber der Buchblock ist da, da haben sie dann irgendwie gespart. Und tatsächlich für Print zu gestalten und Design ist natürlich Detailarbeit, ist natürlich Seite für Seite zu prüfen, ob die Trennung stimmen, ob die Abstände stimmen und, dass da keine Lücken groß reinkommen zwischen den Wörtern. Also es ist Detailarbeit, das ist nicht einmal so in einem halben Nachmittag gemacht.
Ja, gehört aber unbedingt dazu, hast du recht. Dann habe ich jetzt die letzte, ne?
Dann bleibt es an dir jetzt den letzten Punkt.
Und das ist eigentlich schön, weil ich habe mir die auch tatsächlich bis zum Schluss aufgehoben, lieber Wolfgang, weil wir beide ja gerade erst auf der Messe waren und das ganz wunderbar war, um das nochmal zu sagen. Und die Christine hat tatsächlich gefragt, sie weiß nicht, was ist denn besser? Soll man lieber nach Frankfurt? Soll man lieber nach Leipzig fahren? Was ist der Unterschied zwischen den Buchmessen? Und ich finde, das ist doch eine schöne letzte Geschichte. Ein Missverständnis. Welche Messe ist besser und warum? Was sollte man unbedingt machen und was sollte man unbedingt nicht machen?
Natürlich. Diana, könnte man auf unsere Folge Buchmessen, also nicht die Live-Folge, die wir gemacht haben, sondern wir haben ja mal eine Folge zu den Buchmessen an sich gemacht. Mhm. Auf die kann man sicherlich nach wie vor verweisen und sich das im Detail anhören. Aber gerade was Leipzig und Frankfurt angeht, ist das natürlich ein großer Unterschied. Frankfurt ist eine internationale Messe, ursprünglich eigentlich als Branchenmesse konzipiert, bei der man mal großzügigerweise am Wochenende auch für das normale, lesende Publikum die Türen geöffnet hat. In Frankfurt merken sie mittlerweile, dass sie das vielleicht auch nicht mehr auf Dauer halten können und dass die normalen Leserinnen und Leser vielleicht
doch nicht so schlecht sind.
Doch nicht so schlecht sind und doch eine ganz wichtige Rolle spielen. Also sprich, es gab im letzten Jahr ja chaotische Zustände bei den Signierstunden beispielsweise, weil die Messen es nicht verstanden haben, dass auch dieser Platz, der in den Vorjahren nicht so eine Rolle spielte, einfach eingeplant werden muss, dass durch Signierschlangen nicht andere Stände sozusagen zugestellt werden und dass es da auch Sicherheitsabstände gibt und so weiter. Also da wird sich sicherlich einiges tun, aber ansonsten war Frankfurt eher so, da wurden die Deals zwischen den Verlagen gemacht, internationale Lizenzgeschäfte. Und Leipzig galt immer als die Messe, die wirklich den Leserinnen und Leser zugewandt ist, immer mit dem großen Lesefestival Leipzig liest. Es wird wirklich auch auf dieser Messe viel gelesen, es gibt viel Lesebühnen und so weiter. Wobei dennoch natürlich der Einzugsgebiet von Leipzig in Anführungszeichen immer noch ein bisschen regionaler ist und weil es eben keine internationale Messe ist. Und dennoch, die Messen sind beide im Wandel. Ich würde sagen, Leipzig lohnt sich auf jeden Fall, wobei auch da gibt es jetzt große Veränderungen. Da versuchen natürlich die beiden Gesellschafter Stadt und Land aus dieser Messe noch mehr Geld herauszupressen. Und der ehemalige Messedirektor hat sich diesem Druck, der schon seit Jahren auf ihm lastete, jetzt nicht mehr gebeugt und hat gesagt, nee, leider ohne mich. Also auch da wird man sicherlich Veränderungen feststellen. Aber noch, und das haben wir, glaube ich, auch in dieser Folge damals gesagt, ist Leipzig so ein bisschen tatsächlich die nette, sympathischere Messe. Was es aber nicht heißt, dass man auch nach Frankfurt gehen sollte. Denn ich glaube, auch Frankfurt weiß, dass man sich ändern muss, dass man sich eben auch den Menschen, denen man letztendlich die Erfolge von Büchern ja auch zu verdanken hat, nämlich den Leserinnen und Lesern stellen muss und die Türen und Tore öffnen muss und auch denen Events bieten muss.
Wobei für mich Leipzig auch noch eher die Messe für Autoren ist. Ich finde das immer Wahnsinn, was da geboten wird. Die Leipziger Autorenrunde, da ist an erster Stelle zu nennen. Die vielen, vielen Begegnungsmöglichkeiten mit dem Self-Publisher-Verband, mit Dienstleistern, mit Verlagen, mit schönen Dingen auf der Bühne, mit tollen Interviews. Also ich als Autorin empfinde die Leipziger Messe für mich als interessanter, weil ich auch so eine kleinere Autorin bin. Ne? Ich bin ja nicht international unterwegs, da ist das sicher nochmal was anderes. Ich persönlich mag Leipzig lieber. Vielleicht ist es auch schön, damit anzufangen und dann mal nach. Ich war auch schon in Frankfurt, sogar mit Wolfgang übrigens, auf der Bühne, Wolfgang, weißt du noch? Aber ich persönlich mag Leipzig lieber und würde vielleicht sagen, fang noch mal mit Leipzig an und dann kannst du ja gucken, was du dann vielleicht das Jahr drauf in Frankfurt machen kannst.
Allerdings ist es auch noch ein großes Missverständnis, dass es nur diese beiden Messen gäbe. Natürlich, es sind die beiden größten Veranstaltungen bundesweit und sogar eben, was Frankfurt betrifft, international.
Ja.
Aber es gibt natürlich gerade im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, durchaus auch noch andere Veranstaltungen. Es gibt regionale Messen. Es gibt hier zum Beispiel aus meinem Rahmen die Stuttgarter Buchwochen im November. Es gibt die Buch Wien für Österreich beispielsweise, also es gibt
Buch Berlin.
Uns kommen auch immer mehr regionalere, kleinere Messen. Es gibt die, gab, ich hoffe, sie gibt es noch, die Mini-Pressenmesse in Mainz mit kleinen Verlagen. Es gibt auch wieder so schöne regionale kleinere, in Anführungszeichen, Messen von kleinen Verlagen und so weiter und so fort. Also man muss auch nicht immer unbedingt nach Frankfurt das oder stimmt. Leipzig, es gibt auch kleinere Events.
Genau, da könnt ihr euch einfach mal umhören. Ich weiß, dass wir da auch damals in der Folge über die Buchmessen auch die ein oder andere noch genannt haben und glaube ich auch in den Shownotes drin haben. Ja, Wolfgang, Tabus und Missverständnisse, die Themen werden nie ausgehen, glaube ich. Da kommen immer wieder neue dazu und manche wabern über Jahrzehnte immer weiter und du kannst noch so viel reden und trotzdem hast du immer das Gefühl, da kommt nie irgendwo was an. Vielleicht können wir mit dieser und der anderen Folge da ein bisschen gegenarbeiten. Das war auf jeden Fall der Wunsch.
Ich hoffe nicht. In dem Sinne hoffe ich nicht, denn es soll ja auch diesen Podcast weitergehen.
Ja, aber
es wird immer neue dazukommen, ganz klar.
Themen schon, aber Tabus und Missverständnisse meine ich natürlich, Wolfgang.
Aber natürlich haben wir da ein bisschen hoffentlich nochmal das zusammengefasst und ihr habt ja auch gehört und gemerkt, wir haben auch teilweise immer verwiesen auf ausführlichere Folgen, die wir zu dem einen oder anderen Themenbereich schon mal gemacht haben. Auch das ist uns ja immer wichtig, Dinge nochmal zu sagen oder zu wiederholen. Es hören Leute neu rein. Wir sind ja mittlerweile bei schon über 60 Folgen. Ich weiß selber nicht mehr, was ich in der Folge 3 oder 5 gesagt habe. Da ist nur natürlich, dass sich gewisse Dinge wiederholen. Ist ja auch bei anderen Trends und Dingen so. Das ist ja auch ganz wichtig, nochmal andere Aspekte, nochmal Dinge da reinzubringen. Und ja, und ihr habt ja auch gemerkt, klar, diese Tabus und Missverständnisse, das ist natürlich auch weit gefasst, was man tun und lassen sollte, was Gutes, was Schlechtes. Aber wir haben euch hoffentlich in diesen 2 Folgen, die es jetzt zu diesem Thema gibt, die wichtigsten Dinge zusammengefasst.
Genau, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Wir werden jetzt hier im Anschluss an die Aufnahme überlegen, was wir in 2 Wochen machen, denn wie immer wissen wir das noch nicht. Wir sind da wirklich immer sehr spontan unterwegs, gucken dann immer mal, was ihr auch so für Rückmeldungen gegeben habt, was ihr euch wünscht für Themen und dann versuchen wir das immer wieder aufzunehmen, um da auch einfach am Ball zu bleiben.
Also das ist immer ganz wichtig, dieser Aufruf am Schluss. Scheut euch nicht und selbst wenn es vielleicht eine Sache war, die wir schon mal in einer Folge gesprochen hatten oder ihr habt doch nochmal einen Aspekt oder noch eine Rückfrage oder wünscht euch da noch mehr dazu, also her damit, schreibt uns, gebt uns Rückmeldungen. Wir freuen uns, wir nehmen die gerne auf, wir sammeln das und es wird in der einen oder anderen Form und Weise dann entsprechend von uns verwurschtelt, will ich sagen, aber eingebaut in eine neue Folge, in Ideen, in eine Fragerunde oder in so eine Art Sonderfolge, wie wir es hatten, mit den Tabus und Missverständnissen.
Genau, in diesem Sinne machen wir aber für heute Schluss, lieber Wolfgang. Es war mir eine Freude. Ich sage wie immer, schön war's und bis zum nächsten Mal und ciao.
Liebe Diana, das gebe ich gerne zurück. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Ciao.